Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Kostenlose Pornos im Netz, die würde ja niemand gucken. Niemals. Und Jungs, Männer, nee, die konsumieren sowas schon gar nicht. Oder etwa doch? Guckt ihr etwa diese Schmuddelfilme?
Ja.
Ja. Tatsächlich auch mal zum Stressabbau.
Ja, wenn man gerade kein Sexualleben hat, dann muss man sich halt anders sehen.
Also ich gucke nicht keine Pornos.
Jetzt mal im Ernst. Zwischen 12% und 30% des weltweiten Internet-Traffics sind Pornos. Je nach Studie variieren die Zahlen. Das meiste, das läuft über kostenlose Portale wie YouPorn, xHamster und Co. Seiten, die so gut wie keinen effektiven Jugendschutz haben. Doch der Bundesverband Erotikhandel, der will die Portale jetzt stoppen. Wie und warum? Das klären wir in dieser einen Stunde Liebe. Dazu ein neues Liebestagebuch von Sarah. Sie erzählt von ihrem Lieblingsspielzeug. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Im Netz, da gibt's de facto ohne Ende kostenlose Pornoportale. Einen effektiven Jugendschutz, den gibt's praktisch nicht. Und die Clips, die zeigen so ziemlich alles, von Anal bis Schemail. Ausgerechnet dem Bundesverband Erotikhandel, dem reicht es jetzt. Also dem Verband deutscher Händler, die selber mit Pornos, Sexspielzeugen, Dildos und Co. Geld verdienen. Oder ich müsste besser sagen, Geld gerne verdienen würden. Der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempkes, der vertritt den Verband. Und ich habe ihn diese Woche gefragt, was stört die Erotikhändler denn an den kostenlosen Pornoportalen?
Also geschäftlich ist das natürlich ein erhebliches Problem, wie auch in der Musikindustrie beispielsweise, wenn Musik runtergeladen wird oder in der normalen Filmindustrie. Wenn Filme im Internet frei ansehbar sind, dann werden die natürlich hinter der Ladentheke nicht mehr verkauft.
Das heißt ganz konkret, was werfen Sie diesen Plattformen vor? Da werden keine Lizenzgebühren gezahlt, die Urheberrechte werden verletzt. Was ist das Problem?
Das Problem ist, dass ohne Altersverifikation, also ohne Altersschutz zugänglichen Seiten, das ist ein klarer Rechtsverstoß in Deutschland und zwar gegen § 184 StGB, Verbreitung pornografischer Schriften, und das ist verboten und das fordern wir auch ein, nämlich diese Seiten eben nicht mehr ohne Jugendschutz freizugeben.
Nun ist das eine Praxis, die seit Jahren so läuft, das heißt de facto zumindest sind diese Portale erreichbar, sind diese Filme auch ohne Jugendschutz oder ohne größeren, schwierigeren Jugendschutz erreichbar. Wie wollen Sie vorgehen?
Also wir verlangen von den, auch von der Politik, dass sie sich da einschaltet, denn das Instrumentarium ist im Grunde genommen da. Es kann so Zugangssperren geben, einzelne Seiten können eben, wenn die nicht dem Jugendschutz entsprechend abgeschaltet werden. Wir wollen diese Diskussion auch bewusst in Gang setzen und wir fordern von den Diensteanbietern, hier beispielsweise von der Telekom, es zu unterlassen, den Kunden den Zugang zu gewähren. Und das ist eine klare Forderung und da haben wir die Telekom aufgefordert, unter Fristsetzung das eben nicht mehr zu tun in Zukunft, bezogen auf diese Seiten ohne Altersbeschränkung.
Das heißt, was haben Sie jetzt konkret an die Telekom gerichtet? Was ist die Forderung, auf welcher Rechtsgrundlage?
Punkt 1, wir fordern von der Telekom, dass diese frei zugänglichen Seiten nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, also quasi im Grunde genommen so Seitensperren. Das ist auch möglich. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, wenn es gar keinen anderen Weg gibt, dann ist das sogar zulässig. Punkt 2, wir fordern von der Politik, dass sie sich einmischt und da effektive Maßnahmen ergreift. Punkt 3, wir haben diverse Strafanzeigen erstattet. Die Staatsanwaltschaft Hamburg gibt uns auch recht, sagt, diese Seiten sind eindeutig Rechtsverstöße, aber wir können nichts machen, weil die Betreiber im Ausland sitzen.
Warum ist es so schwierig, den Betreibern dieser Portale oder dieser Plattformen überhaupt habhaft zu werden?
Also die Seiten sind irgendwo im Ausland, sind die gehostet, die sind im Ausland registriert, die Betreiber, die Server sitzen im Ausland und teilweise ist es in diesem Ausland, wo die eben gehostet sind, überhaupt gar nicht verboten, jugendgefährdende Pornografie ohne weiteres freizugeben, sodass wir auch Länderschranken haben. Es gibt also Länder, wo das nicht verboten ist, in Deutschland ist das verboten, aber das schwappt natürlich über die Landesgrenze und da ist genau das Problem, dass Dinge, die vielleicht im Ausland erlaubt sind, nach Deutschland rüberschwappen, wo es verboten ist. Und der Einzelhandel hat deswegen damit zu tun, weil im Einzelhandel gibt es ja diese Altersbeschränkung. Nämlich kommen Sie mal als unter 18-Jähriger, versuchen Sie mal in so einen Laden hineinzugehen, da werden Sie natürlich der Tür verwiesen. Und das passiert im Internet gerade nicht.
Heißt das aber vielleicht auch, wenn man viele Händler vielleicht noch auf Sexshops mit DVD-Verleih setzen, dass sie auch ein bisschen verpennt haben, digitale Angebote zu machen?
Natürlich muss auch der Verband sich auf wechselnde Anforderungen, auch wechselnde Nutzerverhalten einrichten. Das wird auch getan. Und das ist eben ein Baustein. Und diese Filme, die hier im Einzelhandel verkauft werden, werden dann natürlich nicht mehr verkauft, wenn sie rechtswidrig frei im Internet zugänglich sind. Und natürlich, das ist ja nicht nur ein Verstoß gegen Jugendschutzgesetze, sondern auch ein Verstoß gegen Marken- und Urheberrechte. Und das macht die Musikindustrie für sich geltend. Das macht die Filmindustrie für sich geltend. Und das macht natürlich der Erotik-Einzelhandel, beziehungsweise die dahinterstehende Branche auch für sich geltend.
Nun ist die Musikindustrie dafür berühmt geworden, dass sie dann auch zu den Telekommunikationsanbietern gegangen ist und gesagt hat, wir hätten dann gerne mal die IP-Adresse des Nutzers. Droht das sozusagen auch den Pornokonsumenten?
Dem Pornokonsumenten droht das nicht, weil der Pornokonsument sich ja selber insoweit erstmal, was den Jugendschutz angeht, nicht strafbar macht, sondern das sind ja nur die Betreiber, die Anbieter. Wenn es eine Markenrechtsverletzung ist, dann kann theoretisch das natürlich auch der Fall sein, aber das ist nicht Gegenstand hier dieses Verfahren, dieses Vorstoßes. Wir wollen sozusagen an die heran, die diese Inhalte zur Verfügung stellen.
Der Bundesverband Erotikhandel, der geht gegen die Plattformen vor, die kostenlos und ohne effektiven Jugendschutz Pornos ins Netz stellen. Der Rechtsanwalt Arndt Kempkens vertritt den Verband. Später rede ich nochmal mit ihm.
Deutschlandfunk Nova.
So, jetzt gucken wir mal auf die andere Seite, auf die Verbraucher. Sollten wir auf kostenlose Pornos vielleicht komplett verzichten? Das wäre ziemlich gut. Das sage nicht ich, sondern das sagt ein Wissenschaftler aus den USA und das sagt Markus Dichmann. Der hat sich dazu Gedanken gemacht, was passiert, wenn Millionen Menschen jeden Tag kostenlos Hardcore-Clips konsumieren. Und Markus hat eine These für euch. Eine krasse These.
Wer sich für lau, quick and dirty ein Filmchen bei YouPorn anguckt,
oh mein Gott,
der gibt sein Recht ab, sich über die Nötigung oder Misshandlung von Frauen oder sogar über Menschenhandel zu beschweren.
Das ist so sexy.
Steile These, klar. Aber Dr. David Lee denkt in diese Richtung. Er ist klinischer Psychologe aus New Mexico.
You know, what I tell people is that when you download the free porn, it's not free.
Ich sage den Leuten immer, Gratis-Pornos sind nicht wirklich gratis. Du zahlst damit, dich möglicherweise mitschuldig zu machen, eben an der Ausbeutung und Misshandlung von Menschen, im Zweifel sogar an illegalen Handlungen.
Mistreatment or exploitation of people.
Aber Davids Antwort ist deshalb nicht, pfui, bäh, Pornos verbieten, ab in den Giftschrank. Nee, ganz im Gegenteil. Denn erstens würden beim Großteil der Pornos auf dem Markt nicht automatisch Menschenrechte verletzt. Und zweitens geht es darum, die Bedingungen zu verbessern.
Just like coffee.
Ich nehme da immer das Beispiel Kaffee. Wer sicher sein will, dass sein Kaffee nicht von Sklaven unter miserablen Bedingungen angebaut wird, der muss eben Fairtrade-Kaffee kaufen. Das sollten wir auch von Pornos erwarten. Und das ist möglich.
David findet zum Beispiel eine Idee charmant, die Website Pornhub entwickelt hat. Dort können Amateure, die Pornos drehen wollen, sich mit Klarnamen und allen Infos anmelden. Dann kommt jemand von der Pornoseite vorbei, guckt sich das alles an und gibt sozusagen den Stempel, dass hier stinknormale Leute, ein ganz normales Pärchen bei sich zu Hause oder so, Filme drehen und Spaß dran haben, sie hochzuladen. Und eben nicht irgendwelche blutjungen Mädchen für miese Bezahlung an Hinterhofgangster geraten sind.
And the more we ask for ethical, responsible pornography that will be out there, where we can watch it and we don't have to feel bad.
Aber diese besseren Standards müssten wir eben einfordern, meint David. Und da sind wir beim eigentlichen Schlüssel zu fairer Pornografie. Kommunikation.
So Jungs, guckt ihr Pornos?
Nein.
Unter falschem Vorwand habe ich ein paar Kumpel zu mir eingeladen und halte ihnen jetzt das Mikro unter die Nase.
Ich frag nochmal.
Da haben wir den eigentlichen Salat. Weil niemand je über Pornos spricht, sprechen wir auch nicht über die Bedingungen, unter denen sie produziert werden.
So, ich frag nochmal. Guckt ihr Pornos?
Also ich guck nicht keine Pornos.
Ja.
Ja. Schon mal anfangen. Habt ihr euch denn schon mal Gedanken darüber gemacht, unter welchen Bedingungen diese Filme produziert werden, möglicherweise?
Ich habe mal eine Doku gesehen bei Netflix. Sah nicht so gut aus.
Ja, tatsächlich. Nicht weiterführend mit Konsequenzen.
Das ist natürlich ein sehr tabuisiertes Thema. Und ich glaube, da redet natürlich keiner freiwillig offen drüber, dass er überhaupt guckt und wie die Produktionsbedingungen sozusagen sind. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt irgendwie über Fleisch spricht oder Milch oder was auch immer.
Und wir sprechen nicht nur nicht über die Bedingungen, sondern auch nicht über das, was wir sehen.
Why don't you come down here with me?
Riesenbrüste, Riesenärsche, von Frauen ist nicht die Rede, sondern immer von Bitches, und zwar Blond-Bitches, Black-Bitches und Latino-Bitches. Eine internationale Fleischbeschau.
Schon mal mit Frauen drüber gesprochen, was man im Porno gut findet?
Nee, ich noch nie.
Nee, auch nicht, nee.
Dazu fast immer weiße Männer aus Stahl und entsprechendem Gemächt, die eher Sport treiben, als Sex zu haben.
We need to look at pornography.
Porno ist ein Medium wie alle anderen auch und wir können eine Menge daraus lernen. Mir gefällt zum Beispiel vieles nicht am Profisport. Sportler stehen ständig im Wettbewerb und schinden ihre Körper nur für unsere Unterhaltung. Damit habe ich ethische Probleme. Genauso mit Hollywood-Filmen und ja, auch mit Pornos. Ausbeutung, Sexismus, Rassismus, das alles gibt es auch im Porno, aber eben deshalb, weil es auch zu unserer Gesellschaft gehört. Wenn wir es loswerden wollen, müssen wir es in uns loswerden und nicht bloß im Porno.
Bleibt die Frage, warum das ein speziell männliches Problem sein soll, wie es Psychologe David Lee im Titel seines Buches anreißt. A Man's Guide to responsible viewing pleasure.
Men, man, I am one. You know, we are lazy.
Männer, und ich bin ja auch einer, Männer sind faul, psychologisch betrachtet. Männer schauen Pornos, um sich besser zu fühlen, zum Beispiel, wenn sie gestresst oder deprimiert sind. Und haben sie eine Sache, die funktioniert, dann übertreiben sie es. Ich sage zu meinem männlichen Patienten immer, es ist mir egal, ob ihr Pornos guckt, wenn ihr gestresst seid, ist völlig okay. Aber wenn ihr bei eurer Schwiegermutter zu Besuch damit anfangt oder auf der Arbeit, dann braucht ihr dringend eine andere Strategie.
Also, erstmal drüber reden, warum und wofür wir Pornos gucken.
Tatsächlich auch mal zum Stressabbau.
Ja, wenn man gerade kein Sexualleben hat, dann muss man sich halt anders sehen.
Jetzt liegt der Story nicht, nee.
Diese kleine Schuljungs.
Und dann reden wir mal drüber, welche Pornos wir sehen wollen und wie sie produziert sein sollen.
Kostenlose Pornoportale, die erschweren auch gute Arbeitsbedingungen in der Sexbranche. Der Beitrag von Markus Dichmann war eine Wiederholung aus dem Grünstreifen. Und dieses angesprochene Buch von David Lee, das gibt's ab rund $11 als Kindle Edition.
Deutschlandfunk Nova.
Die Telekom soll ihren Kunden den Zugang zu Pornoseiten ohne effektiven Jugendschutz sperren. Das fordert der Bundesverband Erotikhandel. Der Rechtsanwalt Arndt Kempkens, der vertritt den Verband der Sexshop- und Erotikhändler. Und ich habe ihn gefragt, warum wenden Sie sich mit Ihrer Unterlassungsforderung gerade an die Telekom?
Die Telekom beispielhaft als der größte Anbieter und natürlich auch als der Anbieter, der auch damit wirbt, mit Jugendschutz wirbt, mit Familie wirbt. Und wenn ein Unternehmen genau mit diesem Markenkern auch wirbt, dann muss dieses Unternehmen sich auch daran messen lassen.
Haben Sie von der Telekom schon irgendwas gehört?
Von der Telekom ist noch keine, bis heute keine qualifizierte Stellungnahme eingegangen. Wir erwarten aber, dass die Telekom da etwas tut und wir werden es nicht hinnehmen, wenn man sich dort einfach nur in Schweigen hüllt.
Was heißt das? Sie werden das nicht hinnehmen?
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man dann weitergeht. Denn wenn so eine Unterlassungsforderung nicht freiwillig nachgegangen wird, dann ist es auch möglich, das bei Gericht zu erstreiten. Und es gibt Grundsatzurteile des Bundesgerichtshofs, wo der Bundesgerichtshof sagt, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, hier die Rechte durchzusetzen, dann sind auch Zugangssperren in Ordnung. Und das fordern wir ein.
Wie erklären sich das eigentlich? Es ist ja seit Jahren faktisch so, wenn man sich auch die Zahlen des Traffics anguckt, dass eben Jugendschutz da nicht eingehalten wird. Teilweise ist zum Beispiel auch Pornografie mit Tieren zugänglich, die ja eigentlich in Deutschland auch nicht erlaubt ist, dass da von der Politik eigentlich so wenig kommt.
Das ist in der Tat sehr erstaunlich, denn wir haben hier massive Verstöße tagtäglich. Es ist äußerst erstaunlich, wie einfach eigentlich die Rechtslage ist und wie deutlich der Rechtsverstoß ist und wie wenig getan wird. Das ist wirklich erschreckend. Und wir distanzieren uns natürlich von verbotenen Inhalten. Also es gibt natürlich auch inhaltlich verbotene Pornografie, mit denen wir als Verband natürlich überhaupt nichts zu tun haben. Uns geht es nur darum, die legal, sage ich mal, hergestellte Pornografie, dass die illegal vertrieben oder zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie selber einmal ins Kinderzimmer Ihres kleinen Sohnes gehen und der ist 13, 14, 15, 16 und Sie sehen, der konsumiert Pornofilme, mit denen Sie nicht einverstanden sind, dann ploppt dieses Problem auf und dann ist man auch selbst betroffen und dann sieht man im Grunde genommen auch, worum es uns hier auch geht.
Aber würden Sie auch sagen, für Pornografie, wenn sie ordentlich hergestellt ist und auch zu einigermaßen akzeptablen Bedingungen, dann muss es eben auch bezahlt werden?
Der Nutzer muss eben selber entscheiden, ob er dieses Angebot annehmen will. Und selbstverständlich sind da Personen dahinter. Es sind Künstlerinnen, es sind Künstler, die Marken- und Urheberrechtsschutz für sich in Anspruch nehmen können und auch wollen. Und diejenigen müssen natürlich auch für ihre Produkte bezahlt werden. Genauso wie in der Musikindustrie.
Sie haben auch Erotikdarsteller oder Sexdarstellerinnen und Darsteller, die unterstützen auch dieses Vorgehen?
Das wird von den Darstellern sehr unterstützt. Ich habe also Kontakt zu den namhaften Größen der Branche, mit denen ich mich natürlich austausche und darüber spreche, über dieses Projekt. Und natürlich unterstützen sie das, weil sie sagen, bei ihnen steht natürlich das wirtschaftliche Interesse so ein bisschen im Vordergrund, indem sie sagen, ich liefere hier ein Produkt ab und dieses Produkt kann ich in der Form gar nicht mehr verkaufen. Und das ist natürlich etwas, womit die Damen, die Darstellerinnen nicht einverstanden sind.
Wir hatten hier auch schon gerade Pornodarsteller, die gesagt haben, naja, und genau, dieser freie Zugang ist eigentlich problematisch, weil was wir da machen ist Workout, höchste sportliche Dienstleistung sozusagen. Das hat aber nichts mit normaler Sexualität zu tun. Ist das auch was, was Sie beobachten?
In der gesamten Darstellung auf diesen Seiten geht es so ein bisschen in Randbereiche. Und dieser, ich sag mal, ganz normale Erotikbereich ist vielleicht etwas weniger repräsentiert. Ein Spartenbereich nimmt deutlich zu. Und gerade das ist ja ein Bereich, den Jugendliche tatsächlich nur, dem nur nahe kommen sollten, unter entsprechender Begleitung, unter Zensur und auch unter erklärender Begleitung, dass man so ungefähr weiß, was man da überhaupt sieht. Denn ansonsten kann der Jugendliche doch gerade mit diesem Randbereich doch überhaupt nichts anfangen.
Ausgerechnet der Bundesverband Erotikhandel macht sich stark für Jugendschutz und für Sperren von Pornoseiten ohne effektiven Jugendschutz. Der Rechtsanwalt Arndt Kempkens war das in Eine Stunde Liebe. Er vertritt den Bundesverband Erotikhandel.
Deutschlandfunk Nova.
Urheberrechtsverletzungen, fehlender Jugendschutz. Das ist das eine, aber was macht der freie Zugang zu härtesten Pornos eigentlich mit uns? Das haben sich Susa und Fritz gefragt. Beide sind Fernsehmacher und arbeiten nebenher an einer Doku, die genau dieser Frage nachgeht. Was machen die Pornos mit uns? Schon vor einiger Zeit waren sie bei Ralf Günther zu Gast und Ralf hat sie gefragt, um welche Form von Pornos es den beiden geht. Um die Clips aus dem Netz, die dank Breitband und LTE eben überall und jederzeit zur Verfügung stehen?
Genau, also damals war das ja noch eine Hemmschwelle, weil man vielleicht irgendwie einen Playboy kaufen musste oder in eine Videothek geht. Und ja. Heutzutage hat jeder Jugendliche, sage ich mal, auf seinem Handy schon Internet und kann da jeden Tag zu jeder Zeit alles abrufen, was er möchte. Das ändert natürlich ganz groß, wer das alles konsumiert. Und da kommen natürlich dann auch viele jüngere Leute, die sonst nie die Chance gehabt hätten, plötzlich an Pornografie und entwickeln da eventuell eine Art Sucht. Unsere Dokumentation versucht halt herauszufinden, ob diese Sucht wirklich existent ist und ob man da Wege einer Diagnose und Behandlung auch finden soll.
Das heißt, in eurem Film geht es in erster Linie um Jungs, oder?
Also es geht natürlich schon stark um Jungs. Es gibt jetzt keine genauen Zahlen, wie viele Leute generell Pornos gucken in unserer Gesellschaft, aber es gibt zum Beispiel eine Studie von amerikanischen Wissenschaftlern und die haben halt College-Studenten befragt und von den College-Studenten haben halt 87% der jungen Männer gesagt, sie gucken Porno und 31% der jungen Frauen. Also daran sieht man schon, dass es halt doch mehr Männer betrifft, aber auch Frauen gucken Pornos. Und auch Frauen können eben dadurch ja möglicherweise irgendwelche Probleme entwickeln.
Jetzt wird das ja in der Wissenschaft ganz kontrovers diskutiert. Die einen sagen tatsächlich, es gibt da sowas wie einen Suchtfaktor. Ja, da wird das Belohnungszentrum immer wieder aktiviert und immer wieder und dann aber durch den extremen Konsum dann immer weniger aktiviert. Also man bekommt immer weniger Belohnung ausgeschüttet im Hirn und braucht mehr davon, mehr, genau. mehr. Das ist ja das, was ich gerade versucht habe darzustellen, dieses Extreme, was man dann braucht, um vielleicht überhaupt erstmal nur eine Erektion zu bekommen, richtig?
Genau, das ist es halt. Also dadurch, dass man halt immer wieder und wieder guckt, wird es natürlich auch irgendwann langweilig. Und damit es ein bisschen spannender wird, muss man dann in extremere Richtungen irgendwie gehen. Und es ist halt nicht selten, dass dann diese jungen Männer beschreiben, dass sie Sachen gucken, die sie eigentlich gar nicht sexuell irgendwie antören würden. Aber sie brauchen halt irgendwie den nächsten Kick, den nächsten Schock, damit noch was irgendwie mit ihnen passiert.
Wir haben hier zum Beispiel einen jungen Mann, der in eurem Trailer drin ist, der genau das beschreibt.
My family got high-speed internet. And this is when things got bad real quick. I began to notice that it was getting more difficult to get turned on by girls in real life. Ultimately leading to a time where I went to have sex with a gorgeous girl and I could not get turned on at all.
Also er hat überhaupt keine Möglichkeit gehabt, mit dem Mädchen intim zu werden.
Richtig.
Weil er sie dann doch nicht so sexy fand in dem Augenblick.
Genau, oder? Es fehlen noch sozusagen die finalen Studien, um praktisch wissenschaftlich zu erklären, warum das so ist. Aber es sind unglaublich viele Männer in diesen Foren. Also es gibt zum Beispiel ein Forum, das hat über 147.000 Mitglieder, ein US-amerikanisches Forum. Und diese Männer beschreiben alle das Gleiche. Sie können zu Pornos, bekommen sie eine Erektion, kein Problem, können einen Orgasmus erreichen. Aber wenn sie dann mit ihrer Freundin zusammen zusammenkommen oder eine Frau kennenlernen, dann funktioniert das nicht. Und klar, haben also viele sich dann gefragt, woran liegt das? Habe ich irgendwie, bin ich ein bisschen nervös oder so? Aber im Endeffekt ist es einfach so, dass sie sagen, nee, die turnt mich einfach nicht an. Die gucken dann einfach immer krassere Sachen. Also die fangen dann vielleicht mit so harmlosen Blümchen-Pornosex an. Und dann steigern die sich halt immer weiter hoch. Also es gibt ja inzwischen nichts, was es nicht gibt, würde ich mal sagen. Und die gucken dann Sachen, wo sie vielleicht sagen würden, da stehe ich gar nicht drauf. Das ist nichts, was ich persönlich machen würde. Aber es gibt ihnen halt einen Kick. Es ist irgendwie ein Schockmoment. Und wenn es halt um dieses Hochsteigern geht, also ist vielleicht unser Protagonist Daniel Simmons eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Den haben wir in Berlin getroffen. Der hat das mal beschrieben.
After a while I wouldn't get the same buzz, I wouldn't get the same high as I did before. So I'd just watch it for hours on end. Sometimes I'd spend days. I'd just like go off school for a day and just watch porn all day. Transsexual porn and even gay porn. Not because I found it a turn on, just because it shocked me.
Also der hat dann die Schule blau gemacht, hat den ganzen Tag Pornos geguckt und sag mal Pornos zwischen Männern und Frauen, aber dann halt auch homosexuellen Pornos und einfach um sich selbst zu schocken, obwohl er eigentlich gar nicht drauf steht.
Genau.
Also es geht ein bisschen auch um körpereigene Drogen, sage ich mal, weil unser Körper ist ja in der Lage, Dopamin und andere Glückshormone selber zu produzieren. Und das ist das Interessante. Also bei dieser Art von Sucht geht es ja darum, dass man sich diesen Kick selber irgendwie immer wiederholt. Und das spielt ja mit einem sehr starken Trieb, dem Sexualtrieb. Das ist ja einer der stärksten Triebe. Darum ist das, glaube ich, so effektiv. Also dadurch kriegst du halt dieses High. Und das beschreibt er auch ganz schön, dass er am Anfang total geflasht war, wie auf Wolke 7.
Ja.
Und das Gefühl dann immer wieder versucht hat, mit der gleichen Stärke wiederzuerlangen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man dann auch immer härtere Sachen guckt. Also unser Hauptziel ist ja auch irgendwie die Aufklärung. Deswegen haben wir auch bewusst uns entschieden, das auf Englisch zu machen, damit es internationales Publikum erreicht.
So das Netz, wir wissen es ja alle, wird zu, ich glaube, 60% für Porn genutzt, oder?
Und zu 40% für Katzenbilder.
Ja, ja, es ist wirklich, es ist so ein Generationenproblem. Ich glaube, unsere Eltern, die können das halt nicht nachvollziehen, weil bei denen waren die Hürden noch immens, überhaupt an dieses Material ranzukommen. Ja. Und die wissen ja auch nicht, was ihre Teenager-Kinder zu Hause so machen, wenn sie arbeiten sind.
Sollten sie aber wissen.
Ja, und deshalb sagen wir halt auch, Leute, guckt euch diese Doku an, wenn wir sie denn dann gemacht haben und fangt an, mit euren Kindern zu sprechen.
Susa und Fritz haben sich mit der Frage, was machen Pornos aus dem Netz mit uns, beschäftigt. Ihr Dokumentarfilm, von dem sie berichtet haben, ist leider nicht fertig geworden. Das Ding ist an der Finanzierung gescheitert, zumindest bis jetzt. Den Trailer zu ihrem Film, den findet ihr aber zum Beispiel auf YouTube.
Deutschlandfunk Nova.
Genug über Pornovideos geredet. Zurück ins echte Leben, zum echten Sex- und Liebesleben. Von dem erzählen uns hier ja Leute im Liebestagebuch. So wie jetzt Sarah. Die heißt denn echt anders, steckt gerade im Prüfungsstress. Aber sie hat eine ganz gute Ablenkung gefunden, ein ganz bestimmtes Spielzeug.
Ich muss im Moment sehr viel lernen, weil ich in 2 Wochen Klausuren schreibe. Neulich kam ich dann aus der Bib zurück und war total gestresst eigentlich, weil ich den ganzen Tag da drin saß und wollte erstmal meinen Kopf freikriegen. War dann joggen und habe dann aber, weil ich dachte, okay, nur Joggen hilft mir jetzt nicht, so um meinen Kopf freizukriegen, und habe dann noch mir Liebeskugeln mitgenommen, um einfach wirklich komplett abzuschalten. Ja, also mit den Kugeln ist es so, dass ich habe mich da so langsam rangetastet und habe mir erstmal leichtere besorgt und habe die dann zu Hause erstmal so beim Putzen oder Aufräumen drin gehabt, um mich da einfach so ein bisschen dran zu gewöhnen. Ja, habe dann so ein bisschen ausprobiert, dann auch draußen generell irgendwie beim Spazierengehen oder beim Einkaufen die mal benutzt und so trainiert, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Und war dann irgendwann mal neugierig, ob das beim Joggen auch klappt. Und funktioniert ganz gut. Und dadurch, dass man sich beim Sport ja bewegt und der ganze Körper sich nochmal mehr durchblutet, macht es dann auch direkt das Ganze noch angenehmer. Ja, und als ich zurückkam vom Joggen, habe ich gemerkt, dass ich alleine in meiner WG bin und habe mich dann schon gefreut, weil ich schon so ein bisschen erhitzt war, nicht nur durchs Joggen, und habe dann erstmal ausgiebig geduscht, und ich habe ein Nippelpiercing, und das ist beim Duschen immer ganz schön, ja, weil das ist meine Brust eben generell ein bisschen empfindlicher, und dann beim Duschen nochmal komplett sich fallen zu lassen, war eben sehr schön, weil das so eine warme, weiche Berührung ist irgendwie. Und dann bin ich nach einer etwas längeren Dusche als sonst, habe ich mich dann in mein frisch gemachtes Bett gelegt und habe dann langsam angefangen, irgendwie mich zu streicheln und hatte dann schöne Musik noch an, weil es gibt ja Leute, die schauen ganz gerne irgendwelche Filme oder denken an irgendwelche Sachen, und bei mir funktioniert das Ganze sehr gut über Musik. Das tat ganz gut, weil ich eigentlich wie so ein kleines Date mit mir selber hatte. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und ja, ich weiß, wie ich ganz schnell zum Höhepunkt komme. Und da eben vor 2 Tagen habe ich mir sehr viel Zeit gelassen und habe einfach nur auf mich geachtet. Ja, das tat einfach sehr, sehr gut, sich so auf sich selber zu konzentrieren und dann gerade so diesen Moment abzuwarten, bis man kurz davor ist und dann doch wieder ein bisschen langsamer macht und dieses Spiel vom Steigern und dann wieder sanfter werden. Und gerade nach dem Sport und nach dem anstrengenden Tag war das einfach wunderschön, so sich so richtig fallen zu lassen.
Hoffe, ihr habt eine Stunde Liebe nicht fallen gelassen, seid bis hierhin dran geblieben. Dafür vielen Dank. Übrigens gab es diese Woche noch diese Meldung. Großbritannien plant ab April 2018 strikte Alterskontrollen für Pornoseiten. Die britische Regierung will, dass User erst beweisen müssen, dass sie mindestens 18 sind. Zum Beispiel, indem sie ihre Kreditkartennummer eingeben. Seiten, die sich nicht daran halten, könnten dann in Großbritannien geblockt werden. So soll es laut BBC zumindest in einem Gesetzesentwurf stehen. Wir bleiben da dran, was draus wird. Das war's für heute. Danke fürs Lauschen. Lob, Kritik oder Anregungen gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz. Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.